Meine Predigt beginnt mit einem Videoclip von Uwe Sauer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ne? Der hat viele Lieder gemacht, allerdings nicht mein Stil. Ich habe einen ganz anderen Stil. Aber diese kleine Andacht über "Siehe, ich mache alles neu", das hat er richtig super gemacht. So, Licht aus, Spot on. Also ich dachte mir eigentlich, das hören wir uns jetzt noch fünfmal an, dann bete ich und dann ist der Gottesdienst zu Ende. Weil das so gut zum Ausdruck gebracht hat, besser könnte ich das tatsächlich auch nicht. Ich bemühe mich um eine Predigt in erträglicher Länge. Ein Mini-Umriss, Offenbarung. Wir nennen das immer Offenbarung des Johannes. Ist eigentlich verkehrt ausgedrückt. Die ersten drei Worte dieses Buches sind Apokalypsis Jesu Christi. Das heißt die Apokalypse von Jesus Christus. Hier wird unser Herr das erste und einzige Mal als Buchautor eines biblischen Buches genannt. Und das finde ich schon ziemlich gewaltig. Und er hat diese Offenbarung an seinen alten Apostel, wirklich alten Apostel Johannes weitergegeben und er hatte nichts anderes zu tun, als so schnell wie möglich aufzuschreiben. Nochmal ein Mini-Umriss, Offenbarung Jesu Christi. Erstes Kapitel stellt sich der Herr vor, so kannte Johannes Jesus nicht, kannte ihn zu Lebzeiten, also von seinen Lebzeiten auf dieser Erde, aber so kannte er ihn noch nicht und deswegen ist er einmal umgefallen und lag wie tot zu seinen Füßen. Dann kommen die sieben Sendschreiben, die kennen wir alle, an die Gemeinden in Kleinasien. Dann wechseln sich Szenen ab, einmal im Himmel Anbetung, pure Herrlichkeit, dann auf dieser Erde Gericht, schrecklich, furchtbar alles, wenn wir das so lesen. Und die Siegelgerichte, Posaunengerichte und Zornesschalen, die werden auf dieser Erde wirksam sein. Im 10. Kapitel lesen wir etwas ganz Merkwürdiges. Da gibt es noch sieben Donner. Das ist uns wahrscheinlich gar nicht so bewusst. 10. Kapitel kann man das nachlesen. Sieben Donner, die hat Johannes auch gesehen und gehört. Und er wollte gerade anfangen zu schreiben, da sagt der Herr zu ihm, schreibe nicht, sondern versiegle, was du gesehen und gehört hast. Das einzige Mal, dass Johannes in der Offenbarung etwas nicht ausführlich beschreiben sollte. Und dann geht diese Vision weiter, das Gesicht, das er gesehen hat. Und so ziemlich zum Schluss sieht er einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ganz fantastisch. Also ich habe es noch nicht gesehen. Jesaja hatte mal, Kapitel 65 kann man das nachlesen, einen Blick in diese Herrlichkeit nehmen dürfen und hat sehr wahrscheinlich auch das Gleiche gesehen. Er sieht das neue Jerusalem. Wahrscheinlich dachte er, ich komme bald. Er war, wie gesagt, Anfang, Mitte 90 zu diesem Zeitpunkt. Und das alte Jerusalem kannte er, das neue Jerusalem kannte er noch nicht. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Das ist Zukunft für uns. Aber ich muss euch leider wieder in die Gegenwart zurückholen. So gerne ich jetzt in der Zukunft geblieben wäre, Offenbarung ist für mich ein ganz, ganz fantastisches Buch. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod, stimmt's? Ja. Ja, ne? Ich glaube aber auch an ein Leben vor dem Tod. Gemäß Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, um das Leben zu bringen und es im Überfluss zu bringen. Man kann jeder für sich selber überlegen, ob er dieses überfließende Leben hat. In Johannes 7 sagt Jesus, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also nicht nur ein paar Tropfen, sondern wirklich Ströme lebendigen Wassers fließen. Also ich gehe jetzt heute nicht in die Tiefe groß, ich möchte einfach nur ein paar Sachen anreißen. Hier stehen zwei interessante griechische Worte im Grundtext. Keiner Panta heißt das. Panta steht für alles, alles ohne Ausnahme. Gott wird also mal alles neu machen. und dass Kaina, das ist eine Form von Kainos, das steht für etwas, das von Grund auf erneuert worden ist. Der Grieche hat zwei Möglichkeiten, etwas Neues auszudrücken. Das eine Wort kennen wir, das heißt Neos. Neo, das haben wir bestimmt schon mal gehört. Das würde Grieche benutzen, wenn wir jetzt irgendwo in den Laden gehen und uns einen neuen Pulli kaufen und eine neue Jacke. Dann ist das neu. Aber der im Pulli drinsteckt, ist immer noch der Alte. Stimmt's? Das ist immer noch der Alte. Kainos bedeutet, dass in den neuen Pulli sozusagen auch ein neuer Mensch hineinkommt, der von Grund auf erneuert ist. Etwas qualitativ völlig neu geworden ist. Interessanterweise hat Paulus diese Formulierung rund 40 Jahre vorher auch schon mal gebraucht. Ich hätte gerne 2. Korinther 5, Vers 17. Dieselbe Formulierung rund 40 Jahre früher. Und da geht es nicht um die Zukunft, da geht es um die Gegenwart. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Eigentlich wollte ich jetzt mein Zeugnis zum Besten geben. Du hast mir die Frage vorweggenommen. Deshalb erwähne ich das nur noch mal ganz, ganz kurz. Also wie gesagt, ich bin vielleicht, fangen wir anders an. Wenn jemand in eine Gemeinde hineingeboren wird und in der Gemeinde aufwächst, sich dann irgendwann sozusagen bekehrt und taufen lässt, dann kann der vielleicht mit dem Bibeltext nicht unbedingt was anfangen. Ich bin nicht in der Gemeinde aufgewachsen, bin auch nicht als Christ irgendwie groß konfrontiert worden. Ich wollte mit dem Christentum nichts zu tun haben und habe sogar mal meinen Kumpel bedroht, weil er in eine Jugendstunde gehen wollte und er ist nicht hingegangen. Das ist der mit dem Unfall, wirklich fast das Leben gekostet hat. Dann habe ich mich zuerst bekehrt. Gott hat ganz, ganz, ganz viel Gnade in meinem Leben geschenkt. Und dieser Vers, der ist mir so unwahrscheinlich wichtig geworden. Es ist alles neu geworden. Also ich kenne ein Leben, ein altes Leben vor der Bekehrung und ein neues Leben nach der Bekehrung. Kainos, da steht das Wort Kainos übrigens auch. Eine sehr interessante Formulierung. Meine Kumpels sind damals zu mir gekommen, so mit ein paar Flaschen Wein unterm Arm. Das wussten die, da konnte ich nicht widerstehen. Hatte ich die Weinflaschen hinter mir, konnte ich auch wieder nicht stehen. Aber sie kamen an und ich habe gesagt, nein, nie wieder, nie wieder. Time over, Zeit ist vorbei. Bin entschiedener Nachfolger für Jesus Christus geworden. Und dann sagten sie, das ist Strohfeuer. Ich bin Gott dankbar, dass er so langes Stroh hat, dass es nach 50 Jahren immer noch brennt. Nach 50 Jahren brennt das immer noch. So, ich muss noch einen Schluck trinken. Und es wird auch noch weiter brennen, solange, bis ich beim Herrn bin. Davon bin ich überzeugt. Ich habe früher immer gesagt, ich will nicht mehr zurück in mein altes Leben. War schlimm genug, was ich manches Mal gemacht habe, muss ich nicht wiederholen. Aber Jesus hat es total verändert. Und deswegen sage ich immer wieder, wenn das Lebensfundament, wenn der Lebensinhalt und wenn das Lebensziel neu geworden ist, dann kann man mit Sicherheit und zu Recht sagen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das kann ich bestätigen, viele andere sicherlich auch. Ich bin ganz gewiss nicht der Einzige, aber das war so eine Radikalveränderung, die ich damals eben erlebt habe. Und das Leben als Christ, das ist ja da nicht zu Ende. Die Bekehrung, die Erneuerung, das ist ja erst der Anfang. Dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Dann werden wir umgestaltet in das Ebenbild Jesu Christi. Und das tut manches Mal auch ein bisschen weh, ne, wenn man so alte Gewohnheiten los wird und sich wieder was Neues angewöhnt, was Gutes, was Besseres. Und 2. Korinther 3, die nächste Bibelstelle, Vers 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Vers gehört mir dazu. Ich mache mal einen Umkehrschluss. Wo der Geist des Herrn nicht ist, da ist auch keine Freiheit. Aber wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Gott lässt uns nicht so, wie wir sind. Ob wir 20 Jahre, 50 Jahre oder 70 Jahre bekehrt sind, spielt keine Rolle. Wir wollen oder sollen immer mehr umgestaltet und verwandelt werden in das Ebenbild unseres Herrn. Das ist so wichtig, dass wir auf dieser Erde schon diese Veränderung, diese Erneuerung immer wieder erleben. Meine Frau und ich, wir beten immer wieder: Herr, schenke uns wieder eine neue Kraft, eine neue Gnade, eine Erneuerung, die nur durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist passieren kann. Immer wieder. Und wie gesagt, wir sind 50 Jahre auf dem Weg und das ist einfach gewaltig. So, wenn du morgens in den Spiegel reinguckst und du siehst die Herrlichkeit Gottes dir entgegenstrahlen, hast du alles richtig gemacht. Auch noch, wenn du nachmittags in den Spiegel guckst. Morgens um 6 ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ich erinnere mich an eine Begebenheit, die erzählt wird, 2. Mose 34, meine ich. Da steht, als Mose in der Gegenwart des Herrn war, da war er so erfasst und ergriffen von Gott, so dass das sich auf seinem Gesicht widerspiegelte. Da steht buchstäblich da, dass sich seine Haut veränderte und dass, als er vor dem Volk stand, die konnten ihm gar nicht in die Augen gucken. So eine Herrlichkeit hatte er tatsächlich auf seinem Gesicht. Und deswegen hat er sich eine Decke übers Gesicht gezogen, sodass das Volk ihn ertragen konnte. Ich weiß nicht, ob das, ist das schon mal einem von euch passiert? Nee, ne? Ah, mir leider auch nicht, aber bin ja ehrlich. Ne? Aber dieser Mose, was die Gegenwart Gottes in unserem Leben anstellen kann, ausrichten kann, verändern kann, ich finde das absolut genial und gigantisch. In den 1980ern hat es ein Lied gegeben, ich glaube, das war 84, wenn ich mich nicht irre, das von einer Gruppe namens Alpha Will, das Lied, ein großer Hit, Forever Young. Kennt ihr das? Also ich kenne es, ich habe es oft gehört, Forever Young. Ich dachte immer, Illusion oder tatsächlich? Schon Paulus hat das gewusst, dass wir forever young sein können. Er schreibt ebenso im 2. Korintherbrief, die Bibelstelle habe ich jetzt nicht, die habe ich so im Kopf, 2. Korinther 4, wenn auch diese äußere Hütte zerfällt, und das passiert bei uns allen, wir werden alle älter, so wird doch der inwendige Mensch von Tag zu Tag erneuert. Forever young. Ach, ihr nicht. Bei mir funktioniert es. Ja, der inwendige Mensch, nicht der äußere. Also teilweise stimmt es, teilweise dann aber auch nicht. Aber ich finde das genial, dass Gott uns immer wieder die Möglichkeit anbietet, dass wir uns verändern, dass wir uns erneuern und dass wir uns darauf vorbereiten, für den Himmel sozusagen. Da wird viel Lobpreis sein, da wird viel Anbetung sein. Und es ist gut, wenn wir es hier auf dieser Erde schon so ein Stück weit zumindest lernen. Das Schöne ist, ich habe nirgendwo gelesen in der Offenbarung, dass da noch irgendeiner eine Predigt hält. Da gibt es keine Predigten mehr. Es gibt nur noch Anbetung und Lobpreis für den Herrn. Römer 12, Vers 2. Wie gesagt, ich reiße ein paar Sachen an und ihr dürft euch gerne Gedanken drüber machen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das Gute, Wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, da gab es die Gemeinde schon einige Jahre, vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre. Das waren also keine Neubekehrten und trotzdem schreibt Paulus, dass sie sich erneuern lassen sollen. Vermutlich haben Aquila und Priscilla diese Gemeinde in Rom gegründet, mitgegründet und mussten dann im Jahr 49 Rom verlassen, wegen eines Edikts eines Kaisers namens Claudius. Die haben Paulus dann getroffen in Korinth. Aber später, als Paulus dann den Römerbrief geschrieben hat, da lässt er sie grüßen. Das heißt, die sind wieder zurück nach Rom gegangen und die stehen mit ganz, ganz vorne in der Begrüßungsliste. Das heißt, das waren dort schon wichtige Personen. Aber was Paulus sagen will, bleibt nicht stehen, ihr lieben Römer, ihr lieben Oldesloher, bleibt nicht stehen, sondern verändert euch, lasst euch verändern. Es gibt Übersetzungen, dass hier ist passiv ausgedrückt, lasst euch verändern. In anderen Übersetzungen heißt es, verändert euch. Beides ist richtig, weil der Grieche eine Form hat, die wir im Deutschen nicht kennen. Das ist die sogenannte Mediumform und die kann man aktiv und passiv übersetzen. Das zeigt mir immer wieder, dass wenn wir wollen, Gott schon lange will, dass wir uns verändern. Es ist immer dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Gott. Wir wollen. Also ich will auf jeden Fall immer wieder verändert werden in das Ebenbild meines Herrn Jesu Christi. Macht euch mal Gedanken drüber. Matthäus 9, Vers 17. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet. Und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Das kann man jetzt natürlich unterschiedlich auslegen. Ich beziehe die Weinschläuche, beziehe ich jetzt mal auf Gemeinde. Bevor Gott seinen Wein ist in aller Regel ein Symbol für den Heiligen Geist, auch noch anders, das weiß ich, aber auch eben für den Heiligen Geist. Und bevor Gott seinen Heiligen Geist in eine Gemeinde hineingibt oder wieder mehr in eine Gemeinde hineingibt, muss der alte Weinschlauch erneuert werden zu einem neuen. Hier steht auch wieder das griechische Wort Kainos, also eine Form von Kainos, etwas, das sich qualitativ verändert und erneuert, sodass Gott mit seinem Heiligen Geist wieder neu kommen kann. Ihr habt immer vor Gottesdienstbeginn habt ihr vier solche Punkte. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich in die Gemeinde gekommen bin, die ersten Male. Und da steht unter anderem, wir wollen den Heiligen Geist wirken lassen. Erinnert ihr euch? Ja? Ihr solltet ab und zu vor dem Gottesdienst kommen, weil da steht das immer noch da. Wir wollen dem Heiligen Geist Raum geben und ihn wirken lassen. Das muss man lernen, das kann man lernen. Mein geistlicher Hintergrund ist ein bisschen anderer und wir kennen das zur Genüge, meine Frau und ich, wo Gottesdienste sind, wo der Heilige Geist wirklich wirken kann. Und wenn man Erweckungsbewegungen nimmt, wenn man das so liest heutzutage, dann denkt man, was ist das denn? Aber die waren echt, die waren vom Heiligen Geist gewirkt, von Gott gewirkt. Und es hat immer zu großen Veränderungen, Aufbrüchen, Bekehrungen, Massenbekehrungen und vielem anderen geführt. Massenbekehrung, ne? Apostelgeschichte 2, 3000 Menschen nach der Pfingstpredigt von unserem Petrus, unserem lieben Bruder, der uns schon lange vorangegangen ist, haben sich 3000 Menschen bekehrt. Ich habe mich immer gefragt, werden die alle getauft? Da reichten die 12 Apostel wahrscheinlich nicht aus. Waren noch andere mit dran beteiligt. Gott hat immer wieder Erneuerungsbewegungen gegeben in der Geschichte. Wir kennen die Reformation. Für uns Deutsche mit das prägendste Event, das wir hier in unserem Land hatten. Reformation. Da gab es auch die Täuferbewegung, gehören wir ja mit dazu. Die Täuferbewegung, ein Menno Simons, der einer der führenden Leute damals war. Hier in der Nähe gibt es eine Menno-Karte. Ne? Ich war noch nie da, wenn ich mal Zeit habe. Als Rentner hat man ja auch keine Zeit. Gehe ich da gerne mal hin und schaue mir das mal an. Reformation. Etwa 100 Jahre davor gab es diese Erneuerungsbewegung auch schon. Ein Tscheche namens Johannes oder Jan Hus war 100 Jahre vor Luther, ist auf dem Scheiterhaufen durch die damalige katholische Kirche verbrannt worden, Warum? Weil er Erneuerung wollte, Reformation, was Neues erleben wollte. Im 12. Jahrhundert gab es zwei Bewegungen, die ebenfalls verfolgt wurden und ausgetilgt wurden. Das waren einmal die Waldenser und die Albigenser. Das hat nichts mit Gänsen zu tun, sondern die nannte man damals so, weil diese Namen etwas wirklich repräsentiert hatten. Ich glaube, die Baptisten gehen auch so ziemlich auf die Reformation zurück, wenn ich das mal richtig verstanden habe. Und immer wieder danach kam Erneuerungsbewegung. Pietismus, sagt euch was, ne? Vor allem der schwäbische Pietismus. Ich bin Schwab, ich weiß, wovon ich rede. Es war interessant, wie Gott uns damals in den Norden gelotst hat. Wenn er gesagt hat, dass wir für den Rest unseres Lebens hier bleiben, hätte ich gleich gesagt, nein, danke, suchte jemand anderen. Wir dachten immer so 5 bis 7 Jahre, wir sind damals nach Kiel gezogen, von der Schweizer Grenze direkt nach Kiel, von einem kleinen Dorf mit 500 Einwohnern in eine fast Viertelmillionenstadt. Das war schon eine sehr große Herausforderung für uns, für meine Frau und mich. Aber Gott hat ganz viel Gnade geschenkt und das hat fantastisch geklappt. Ich war dort Pastor in einer Gemeinde, Gemeinde Gottes. Ich glaube, die Gemeinde kennt ihr vom Namen her auch. Die heißt heute Kieler Leuchtturm. Ist bekannt, ne? Doch nicht so, okay. Da war ich 13 Jahre Pastor insgesamt. Da bewegte sich was. Gott hat Gnade geschenkt. Da haben sich Menschen bekehrt. Aus den Rockerkreisen, aus den Punkkreisen. Und wer sich ein bisschen auskennt, ich tat es bis dahin nicht, aber wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Rocker und Punks sich nie vertragen haben. Und jetzt hast du da die Leute in deiner Gemeinde und was machst du dann? Ja, ja, Gott hat viel Gnade geschenkt. Ich bin ab und zu mal, musste ich dazwischen gehen. Und das war eine sehr interessante Zeit. Wir wissen so ein ganz klein bisschen, was Erweckung ist und Aufbruch und Durchbruch. Dann Ende des 19. Jahrhunderts kam die Pfingstbewegung, Pfingstgemeinden. Da ist nicht alles rund gelaufen, das weiß ich von der Geschichte her. Ich war noch nicht dabei, bin noch nicht ganz so alt, aber wir haben vieles mitgekriegt. Es läuft bei Erweckungsbewegungen nie immer alles richtig. Warum? Weil wir Menschen sind. Und Menschen machen immer Fehler. Und wenn einer vollkommen ist, der kann nur beten, Herr, nimm mich weg von dieser Erde, damit ich das die anderen nicht ertragen muss. Da ist nicht alles positiv gelaufen, das weiß ich. Trotzdem war das, oder ist vielleicht immer noch die am schnellsten wachsende Bewegung weltweit. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts kam dann die charismatische Bewegung. Auch da hat Gott wieder Erneuerung und Aufbruch und vieles andere geschenkt, sodass da wirklich was in Bewegung gekommen ist. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, es dauert ungefähr 3 Generationen, bis eine Erneuerungsbewegung wieder da steht, wo sie davor gestanden ist. Also so unter dem Motto, alle 3 Generationen bedarf es einer Erneuerung. Wenn man jetzt eine Generation mit 25 Jahren veranschlagt, dann komme ich auf 75 Jahre. Und wir waren letztes Jahr hier, als die Gemeinde 75 geworden ist. Ich war gar nicht weiterzureden. 75 Jahre. Es wird Zeit für Erneuerung. Es wird Zeit für Veränderung und Umgestaltung. Ja, es sind die Statistiken, so sieht es aus. Und ich habe viele Gemeinden kennengelernt, die so zwischen 60 und 80 Jahren waren, wo man gemerkt hat, der Wunsch, und das ist immer das Beste, der Wunsch und die Frage nach Erneuerung, die waren da. Die Frage ist bloß, wie funktioniert es, wie geht's? Naja, Gott schenkt Gnade und schenkt Persönlichkeiten, schenkt Menschen, die vorangehen. Es sind immer Persönlichkeiten, die vorangehen. So wie damals ein Luther oder ein Benno Simon oder kann man auch Calvin und andere nennen, die einfach vorangehen, sich nicht beirren lassen, sich nicht aufhalten lassen und dann zu einem gewissen Durchbruch kommen. Ja, bevor wir neuen Himmel und neue Erde sehen, das neue Jerusalem vielleicht bevölkern. Also ich war schon mal in Jerusalem, das war der offizielle Abschluss unserer damaligen Bibelschulzeit. Ich war einen ganzen Monat mit meiner Schulklasse in Israel. Wir haben wirklich vieles gesehen und gehört und mitbekommen und das war sehr interessant. Und als Studenten sind wir an Orte gefahren, wo man normalerweise mit Touristen nicht hinfährt. Und wir haben manches gesehen, was der normale Tourist nicht sieht. Also es war schon richtig interessant. Eine kleine Begebenheit. Wir sind da mit dem Bus gefahren und ich saß am Fenster und da waren drei Einschusslöcher. Dann habe ich jemanden gefragt, einen Einheimischen, warum denn die Fenster nicht ausgetauscht werden. Bei uns in Deutschland wären die schon längst ausgetauscht. Dann sagte der, das lohnt sich nicht, das passiert hier jeden Tag. Naja, dann dachte ich auch, ich fahre lieber dann doch nicht mehr Bus. Das war damals, 1980, war das schon noch eine heiße Zeit. Das heißt, es ist immer heiß geblieben. Hamas und, die gab es damals noch nicht. Ich kann mich noch an Yasser Arafat erinnern, wer ein bisschen älter ist von euch, der kennt ihn auch noch. Und die PLO und die gab es damals auf jeden Fall noch. So, und jetzt habe ich eine Bibelstelle, die tatsächlich heute auch schon mal genannt wurde. Und das Ende meiner Predigt, nicht das Ende, der Schluss meiner Predigt, Jesaja 43. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. So, bevor ich jetzt noch ein Fass aufmache, ich habe hier noch was stehen, sage ich lieber, ich habe fertig. Ich habe fertig. Wie gesagt, ich habe noch einiges zu sagen, aber schauen wir mal. Ich möchte noch einmal beten. Ja, mein lieber Vater im Himmel, du bist so wunderbar. Wir können es noch nicht mal ansatzweise erahnen, was du für uns vorbereitet hast und zubereitet hast. Aber ich weiß nur eins, Herr, ich möchte dahin. Und viele, viele andere möchten auch dahin. Und du wirst es uns gelingen lassen, dass wir hier auf dieser Erde vorbereitet werden, zubereitet werden, um dieses Neue einmal zu sehen, zu erleben, wo kein Schmerz mehr sein wird, kein Tod, kein Leid und was weiß ich was nicht alles, Herr. Kein Krieg und dies nicht und jenes nicht, wo wir in Frieden und Harmonie mit Freuden und mit absoluter Begeisterung vor dir stehen werden und dich anbeten werden. Herr, schenke ganz viel Gnade, dass uns das heute schon gelingt und dass wir diese Einstellung, diese Haltung mit in dein ewiges Reich nehmen können. Amen.